Damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg. Was haben wir denn heute als spannendes Thema in unserem Podcast?
Ja, heute kommt die Ina Dielmann zu uns vom Leonberger Stadtarchiv, die uns über den Pomeranzengarten, den legendären, erzählen wird und über die Herrin des damaligen Pomeranzengartens, die Herzogin Sibylla. Und die gute Frau Dielmann ist nicht nur im Stadtarchiv tätig, sie ist auch Stadtführerin und schlüpft nicht nur in die Rolle, sondern auch in ein Renaissance-Kostüm, um die Sibylla zu verkörpern.
Das klingt spannend.
Das ist es. Frau Dielmann, was fasziniert Sie so sehr an Herzogin Sibylla, dass Sie sogar in ihr Kostüm schlüpfen? Und wer war diese Frau?
Also Herzogin Sibylla ist natürlich eine sehr spannende und auch eine sehr interessante Figur, weil sie sich einfach... Es gibt im Prinzip zwei Bereiche in ihrem Leben. Das ist das eine Mal diese Ehefrau, die sich ein bisschen von ihrem Mann hat unterbuttern lassen, die eine sehr wechselvolle Ehe mit ihm hatte, die auch einiges mitmachen musste, weil er sie natürlich nach Strich und Faden auch immer wieder betrogen hat. Und es ist auf der anderen Seite die Witwe, die nach dem Tod ihres Mannes in Leonberg, denke ich, ihre schönsten Jahre verbracht hat, die dann auch endlich einfach mal ihren eigenen Interessen nachgehen konnte und die natürlich bei uns auch präsent ist, indem sie uns diesen wunderschönen Garten einfach auch geschenkt hat. Also es sind so diese zwei Phasen in ihrem Leben, die sie so interessant und auch so nahbar machen.
Wir sprechen vom Pomeranzengarten.
Ja. Genau, wir sprechen vom Pomeranzengarten.
Genau. Ja. Da hätte ich doch gleich eine Nachfrage im Kostüm. Das heißt, Sie laufen Tag ein, Tag aus durch die Stadt im mittelalterlichen Gewand? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, das muss man sich nicht so vorstellen. Ich mache natürlich einfach Führungen in diesem Gewand, in diesem Renaissance-Gewand. Und einfach, es hilft natürlich auch, in diese Rolle reinzuschlüpfen, indem man sich dann wirklich das Korsett schnürt, den Reifrock anzieht, das Gewand zuknüpft und die Krause umhängt. Also das Bequeme ist was anderes, aber es macht es einfach leichter, in die Rolle dann wirklich auch zu schlüpfen. Aber ich laufe natürlich im täglichen Leben nicht damit durch Leonberg.
Wer Herzogin sein will, muss leiden.
So ist es, ja.
Der Garten wurde ja damals angelegt, als Sibylla ihren Witwensitz in Leonberg bezog. Was war denn dort vorher überhaupt?
Also vorher, Schickard schreibt ja, ein Hain, wo Wildnis und Dornen gewachsen wären, so ist es nicht. Also die Leonberger Bürger hatten da einfach ihre kleinen Gärtchen, ihre Weingärtchen. Und natürlich war das eine Riesensache, diesen Pomeranzengarten anzulegen. Man musste erstmal Stützmauern ziehen, man musste den Hang einebnen. Also es war natürlich schon auch eine große Aufgabe, da aus dieser Wildnis jetzt dann wirklich den schönen Garten dann auch zu machen.
Bevor wir zur Anlage kommen, was ist der Pomeranzengarten überhaupt? Oder was ist eine Pomeranze?
Also eine Pomeranze ist eine Kreuzung zwischen Mandarine und Grapefruit. Und die war natürlich für Herzogin Sibylla auch so ein bisschen ein Prestigeobjekt, weil diese Pflanzen sind natürlich aufwendig zu bekommen. Die wurden zum Teil aus Italien importiert für teures Geld. Die mussten überwintert werden in einem Gewächshaus, das extra dafür angelegt wurde, das rund um die Uhr beheizt werden musste. Und so wie wir heute, um es jetzt mal ganz flapsig zu sagen, tolle Handys oder coole Autos haben, so war für sie diese Pomeranze natürlich auch so ein bisschen, ich nenne es immer Angeberpflänzchen.
Wenn die Pomeranze so eine tolle und schicke Pflanze war, warum reden wir dann so abfällig von Landpomeranzen? Können Sie das mir erklären?
Also Landpomeranzen hat damit gar nichts zu tun. Das ist eine Frage, die bei Führungen natürlich auch immer wieder auftaucht. Das ist einfach Damen aus dem etwas hinterwäldlerischen Pommern werden da gerne als Landpomeranze bezeichnet. Also eher so Frauen, die so ein bisschen naiv sind. Also das hat mit der Pomeranze mit der Pflanze eigentlich gar nichts zu tun.
Wenn wir von der Anlage von dem Garten sprechen, zur zeitlichen Einordnung, von welchen Jahren reden wir denn da? Wann ist das passiert?
Also 1609 kam Sibylla nach Leonberg. Und da wurde der Garten, wir können es jetzt nicht auf den Monat festmachen, aber da wurde der Garten dann eben für sie angelegt. Und vielleicht so mit einer Bauzeit von etwa einem Jahr dann eben auch fertiggestellt. Komplett fertig wurde er wahrscheinlich nie. Aber Herzogin Sibylla hatte leider auch das Pech, dass sie ihren Garten gar nicht so lang genießen konnte. Nur 5 Jahre, weil 1614 ist sie dann eben auch schon verstorben.
War so ein Garten in der Zeit, wir reden von der Renaissance, so ziemlich schick? Und wenn ja, woher konnte, auch wenn Heinrich Schickhardt ein Universalgenie war, man spricht ja auch vom schwäbischen Leonardo, woher konnte der das?
Also es ist so, dass er sich auf einer Reise in Italien orientiert hat an den damals neuesten Gärten, also an der Papstresidenz zum Teil. Es war quasi so eine Art Bildungsreise, die er dann eben in Italien absolviert hat. Und das war natürlich auch ein großes Vorbild für ihn. Aber es gab natürlich auch einige technische Schwierigkeiten zu lösen.
Zum Beispiel,
das Wasser für die Bewässerung musste man aufwendig herführen. Und das kam aus Richtung Rutesheim, aus mehreren Kilometern. Also ich kann Ihnen die technischen Details nicht sagen, weil ich da einfach zu wenig drinstecke. Aber das war schon auch eine Aufgabe. Und ich denke, da wurde er seinem Ruf als schwäbischer Leonardo schon auch gerecht.
Eigentlich war er ja Baumeister.
Eigentlich war er Baumeister, ja.
Und wie kam das dann zur Verbindung zur Gräfin?
Zur Herzogin Sibylla.
Herzogin, ja.
Einfach, also sie wollte diesen Garten ganz gerne auch haben, weil sie natürlich in Stuttgart im Alten Schloss auch schon einen hatte. Und dann hat ihr Sohn im Prinzip den Heinrich Schickhardt dann beauftragt, ihr diesen Garten eben anzulegen. Natürlich auch so ein bisschen in Anerkennung und auch um das Wissen, was seine Mutter natürlich auch mitgemacht hat in dieser Ehe mit seinem Vater. Und Herzogin Sibylla durfte jetzt als Frau nicht die offizielle Bauherrin sein, sondern es musste natürlich dann immer ein Mann sein. Und in diesem Fall hat dann ihr Sohn quasi den Auftrag erteilt für 8.600 und ein paar zerquetschte Gulden. Also es war was sehr Teures. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, das sind so und so viel Euro, das ist immer schwierig, aber ich kann Ihnen sagen, man konnte in Leonberg für 300 Gulden ein Haus kaufen. Also diese 8.600, wie viel auch immer Gulden, das war schon ein Batzen Geld.
Und hat sie sich Leonberg ausgesucht oder wurde sie da von ihrem Sohn aufs Altenteil geschoben?
Also es ist so, in diesen Kreisen war das so, dass man, wenn man geheiratet hat, hat man quasi schon den Witwensitz garantiert bekommen. Und als sie geheiratet hat, war sie noch nicht Herzogin von Württemberg, weil ihr späterer Ehemann war damals noch Graf von Mömpelgard, also Montbéliard, das ja zu Württemberg gehört hat. Und das wollte sie nachher dann einfach nicht mehr. Da war ja im Ehevertrag Reichenweiher im Elsass. Mhm. Ist zwar sehr schön, der Wein schmeckt wohl auch ganz gut da,
ja, durchaus.
Aber so weit weg wollte sie jetzt natürlich auch nicht. Und das, so diese klassischen Witwensitze wie Nürtingen oder Kirchheim-Teck, die waren schon belegt.
Böblingen
nicht zu vergessen, die waren schon belegt von den Witwen des Vorgängers. Und Leonberg war nah genug an Stuttgart, um einfach auch mal die Familie zu besuchen, aber auch weit weg, um sich vielleicht auch einfach das Leben da aufzubauen, das sie dann auch gerne gehabt hat, ohne den Einfluss und die Verbindung nach Stuttgart.
Hatte sie denn eine besondere Beziehung zum Garten? Also es gab ja dort nicht nur Pomeranzen. Ich habe irgendwo gelesen, sie war sehr in Heilkunde, Pflanzenheilkunde interessiert.
Ja, also das war einfach ihr Steckenpferd und auch ihr Herzensbedürfnis einmal. Also sie hat sich sehr für diese Kräuterkunde interessiert und hat da auch, man liest auch in den Quellen, wohl mit eigenen Händen zusammen mit ihrer Hofapothekerin Maria André dann die Arzneien hergestellt und die auch an die darbenden Leonberger dann auch weiterverteilt. Und da gibt's natürlich auch wunderschöne Rezepte aus dem Kräuterbuch, dass zum Beispiel Pomeranzen bei Bauchwürmern, bei Kindern helfen sollen oder Akelei bei Unvermöglichkeit zu ehelichen Werken helfen sollte. Wie wirksam das war, wage ich zu bezweifeln, aber die Rezepte sind natürlich auch sehr schön und das ist einfach, glaube ich, das war so ihr Herzensbedürfnis.
Weiß man denn um die Pflanzen, die damals wuchsen und spiegelt sich das heute im Pomeranzengarten wieder?
Also wir haben leider keine Pflanzpläne. Also wir können einfach nur aus zeitgenössischen Gärten versuchen, das so gut es eben geht, zu rekonstruieren. Aber was wirklich jetzt konkret in Ihrem Garten war, wissen wir leider nicht.
Sie haben es vorhin schon erwähnt, sie hat kein großes oder kein langes Vergnügen an ihrem Garten gehabt. Sie starb relativ früh. Was kam danach?
Danach ist es eigentlich so, das Schloss Leonberg war nach wie vor Witwensitz, wurde aber fast nicht mehr benutzt. Und dann nach Sibyllas Tod war natürlich der 30-jährige Krieg, also dieser Garten wurde einfach nicht mehr gepflegt. Wir lesen in den Quellen im Anfang des 18. Jahrhunderts, dass da Salat und Mangold gewachsen ist und dann ist er immer mehr verwildert. Und erst als man ihn dann in den 70er Jahren gerodet hat, kamen dann plötzlich Reste des Pomeranzengartens zum Vorschein und da hat der Professor Elfgang sich sehr verdient gemacht und der hat dann im Laufe der Jahre bis 1980 den Pomeranzengarten auch anhand von Originalplänen dann wieder rekonstruiert. Also das, was wir hier sehen, ist eine Rekonstruktion heute.
Ja. Aber wenn Sie sagen, das sind Reste wieder gefunden worden, da sprechen wir wahrscheinlich über bauliche Reste.
Natürlich.
Also von Pflanzen gibt es nichts mehr.
Wir wissen schlicht und einfach nicht. Es gibt keine Quellen, was jetzt wirklich da in diesen einzelnen Beeten drin war.
Wachsen heute wieder Pomeranzen?
Pomeranzen im Pomeranzengarten. Also wir haben natürlich vielleicht nicht mehr ganz so viele, wie die Herzogin hatte. Wir können schlicht nicht beziffern, wie viel sie wirklich hatte. Aber es wachsen ein paar, die dann auch immer ordnungsgemäß beim Spezialgärtner in Stuttgart überwintert werden, was auch ziemlich aufwendig ist. Manchmal machen sie dann auch ein bisschen Probleme und wollen nicht so recht, wie sie sollten. Aber es wachsen wieder ein paar. Pomeranzen.
Also die sind ja unverzichtbar als Namensgeber.
Unbedingt.
Was gibt es denn sonst in dem Garten?
Also es gibt natürlich auch viele, viele Heilpflanzen, also diese erwähnte Akelei vorhin. Es gibt natürlich auch einige Pflanzen, die einfach auch, was Sibylla sicher auch hatte, einfach nur so schön fürs Auge sind, die sie genossen hat. Und der wird eigentlich auch von unserer Gärtnerin mit Leib und Seele dann eben auch gepflegt. Und da wechselt dann, der Flor wechselt dann einmal beziehungsweise zweimal im Jahr. Es gibt den sogenannten Frühlingsflor und dann eben Tulpen zum Teil drin wachsen und den Sommerflor.
Muss man wahrscheinlich heute auch so machen. Also das reiner Gewürz- und Kräutergarten, der würde die Massen wahrscheinlich eher weniger anziehen. Es muss schon auch hübsch aussehen.
Ja, es muss schon auch hübsch aussehen. Es ist natürlich auch für die Leonberger einfach auch ein Naherholungsraum und einfach auch die Möglichkeit, in diesem Garten eine gute Zeit zu verbringen, zur Ruhe zu kommen, die Pflanzen zu genießen. Und ich denke, das ist natürlich auch ich weiß nicht, ob sie in Sibyllas Sinne ist, weil natürlich zur damaligen Zeit war dieser Garten natürlich nicht für das Bürgertum zugänglich, sondern wirklich exklusiv nur für sie und ihren Hofstaat. Ich weiß nicht, was sie jetzt davon halten würde, wenn sie wüsste, dass der, Verzeihung, Leonberger Pöbel jetzt durch ihren Garten läuft. Aber ich hoffe doch, dass es in ihrem Sinne ist, dass der Garten und somit natürlich auch sie so ein bisschen in Leonberg weiter besteht.
Sie haben gerade angesprochen, dass es eine Gärtnerin gibt, die sich darum kümmert. Also ich nehme an, das ist auch von der Stadtgärtnerei jemand, der sich da gut auskennt. Was passiert denn mit den Pflanzen? Also Blumen ist klar, die wechseln. Aber wenn da jetzt Kräuter und Heilpflanzen sind, werden die dann auch geerntet und tatsächlich irgendwie verwendet? Oder wechselt das halt dann einfach?
Nee, die werden jetzt nicht weiterverwendet. Ich rupfe ab und zu mal was ab für meine Führungen. Erzählen Sie jetzt aber bitte nicht weiter.
Wir sind hier unter uns.
Aber sonst, nee, also die Pflanzen, die nicht mehr benötigt werden, die werden einfach kompostiert, denke ich. Ich weiß es jetzt nicht im Detail.
Also es kommt aber nicht der Stadtapotheker, oder?
Nee, leider nicht. Das wäre vielleicht noch eine Geschäftsidee in Zukunft. Aber
oder eine Pomeranzenmarmelade?
Wir verkaufen Pomeranzenmarmelade in unserem E-Punkt, also in der Stadtinformation, aber die kommt nicht aus Leonberg.
Schade. Gibt es denn, also Sie sagten, die Leonberger kommen gerne in den Pomeranzengarten. Gibt es denn schriftliche Zeugnisse, wie Sibylla diesen Garten erlebt hat? Da gab es ja diese Pavillons, oder gibt es heute wieder diese Pavillons, wo man sich aufhalten konnte?
Also wir haben leider keine schriftlichen Zeugnisse. Es gibt Briefe von ihr, die im Hauptstaatsarchiv liegen, wo sie sich eben über ihren Ehemann auslässt. Ich habe es ja bereits angedeutet, dass die Ehe nicht immer so einfach war. Aber jetzt wirklich ein Brief, wo sie jetzt schreibt, ich habe mich im Pomeranzengarten vergnügt oder ich habe den Pomeranzengarten genossen oder sowas, ist mir leider unbekannt. Gibt's nichts.
Dann wurde der Garten ja 1980 rekonstruiert. Ich habe gelesen, als erster seiner Art, also Gartenhistorie war was Neues in Deutschland damals. Wie kam es denn dazu? Und gibt es denn heute dann noch vergleichbare Gärten, das, was sich das Leonberg als Vorbild genommen hat?
Also es kam, wie gesagt, dazu, dass der Professor Elfgang, also bei Rodungsarbeiten kamen besagte Überreste zu Vorschein und er hat sich dann natürlich auch archivalisch informiert. Es gibt einen Idealplan von Heinrich Schickert im Hauptstaatsarchiv, anhand dessen der Garten rekonstruiert wurde und ich kann auch voller Stolz sagen, dass er im Prinzip der einzige wieder erstandene, rekonstruierte Garten ist in seiner Art in Deutschland eigentlich fast und ob er jetzt als Vorbild für andere Gärten gedient hat, das weiß ich jetzt weniger. Ich weiß von einem Garten in Schmalkalden in Thüringen, der auch aus derselben Zeit stammte, aber der natürlich längst nicht so schön rekonstruiert ist wie unserer.
Um das zu verstehen, was macht jetzt die Besonderheit des rekonstruierten Gartens aus, dass er tatsächlich in Europa einer der wenigen ist, die es gibt aus der Zeit und in Deutschland wahrscheinlich der einzige in der Art und Form? Was ist da das tatsächlich Besondere? Wenn ich da jetzt hingehe, sehe ich dann Tafeln, die mir das erklären oder erklären Sie es uns doch bitte?
Sie sehen Tafeln, die Ihnen das erklären und er ist wirklich in der Art einzigartig. Also wenn Sie nach Leonberg kommen und sich den Pomeranzengarten anschauen, dann ist es schon was Besonderes.
Ich kenne ihn tatsächlich, aber Sie sprechen von der Art. Was ist die Art? Ist es die Mischung der Pflanzen? Ist es die Exotik der Pflanzen? Ist es die Schönheit des Gartens an sich? Oder ist es von allem etwas?
Es ist eigentlich von allem etwas. Und es ist auch vielleicht einfach auch, dass diese Frau, diese sehr interessante Frau da einfach auch in ihrem Werk weiterlebt.
Sie haben gerade gesagt, da gibt es Tafeln, die werden auch von der Stadt, denke ich, aufgestellt und die erzählen die Geschichte des Pomeranzengartens.
Die erzählen die Geschichte des Pomeranzengartens und natürlich erzähle ich auch in meiner Rolle als Herzogin Sibylla die Geschichte des Pomeranzengartens.
Und wie oft machen Sie das?
Also offiziell ist es so ein bis zweimal im Jahr als öffentliche Führung und dann kommen natürlich auch sehr viele Gruppen, die einfach den Pomeranzengarten besuchen und die natürlich durch diese Kostümführung vielleicht auch einfach mal einen anderen Zugang zu dem Bauwerk dann bekommen und natürlich auch zur Herzogin Sibylla als Person.
Wenn Sie jetzt gesagt haben, dass der so einzigartig ist, dann müsste das doch eigentlich auch ein Mekka für Gartenbauer oder Gartenarchitekten sein.
Das denke ich schon auch, dass es das ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich natürlich gerne in die Rolle der Herzogin Sibylla schlüpfe, ist so alles, was Pflanzen anbelangt, nicht so wirklich mein Steckenpferd. Ich habe die Pflanzen, wo ich Rezepte dazu habe, die erkenne ich mittlerweile auch. Aber es ist immer so mein Albtraum, dass dann irgendwann bei einer Führung mal jemand fragt, was ist denn jetzt das für ein Pflänzchen? Und da muss ich dann ganz ehrlich manchmal auch passen, weil ich natürlich mehr vom Historischen komme.
Aber wenn es der Besucher nicht weiß, können Sie ihm ja irgendwas sagen.
Ja, also da kann man schon auch ein bisschen improvisieren oder es dann auf den Hofgärtner schieben oder wie auch immer.
Ist der Garten, Sie haben ja gesagt, die Leonberger und Gäste kommen ja dahin. Ist der rund um die Uhr zugänglich oder gibt es da Öffnungszeiten? Ist der abgesperrt? Kostet es Eintritt? Wie muss man sich's vorstellen?
Also Eintritt kostet er nicht, der ist für jeden zugänglich. Aber er hat verschiedene Öffnungszeiten, je nachdem, ob Sommer oder Winter. Aber er wird dann über Nacht, wird er dann abgeschlossen. Da ist oben ein Tor, wenn man vom Schlosshof runtergeht, die Treppe runter. Das wird dann abgeschlossen, einfach auch, weil es natürlich auch überall Probleme gibt mit Vandalismus und mit Leuten, die dann da ihre Partys feiern und alles kaputt machen. Mhm. Und das möchte man natürlich vermeiden.
Man will ihn wahrscheinlich auch nicht die ganze Nacht beleuchten.
Absolut.
Zum Schloss, Sie haben es ja jetzt immer wieder gesagt, der ist ja direkt am Schloss dran. Was ist im Schloss heute? Keine Witwe mehr, oder?
Nein, im Schloss ist keine Witwe mehr. Da ist es zum einen Seite das Amtsgericht und dann haben die modernen Raubritter die alten abgelöst. Also da ist heute das Finanzamt drin.
Beim Amtsgericht, kurz bevor einer dann einfährt, hat er nochmal einen schönen Blick auf den Garten.
Also mein Traum wäre ja immer, es gibt das Büro des ich glaube, Vorsteher vom Finanzamt, fragen Sie mich jetzt nicht im Detail, wie man den nennt, der hat von der Antane, vom Balkon, einen wunderbaren Blick auf den Pomeranzengarten. Aber der möchte natürlich nicht, dass ihm die Massen durchs Büro trampeln. Insofern ist dieser Traum von einer Führung oben auf diesem Balkon seltenst möglich.
Ja. Das heißt, das Schloss wird benutzt, aber es ist nicht mehr ein Schloss mit Sehenswürdigkeit und
Ähnlichem. Das ist einfach, es hat noch einige schöne Türeinfassungen, es hat noch ein altes Wappen, aber da hat es dann natürlich einfach die modernen Einbauten drin, weil es ist ein Finanzamt und da sind Büros drin und das ist dann auch nicht mehr wirklich schön, wenn da das Linoleum aus den 80er Jahren auf dem Boden liegt.
Sie haben vorher gesagt, die Stadtgärtnerei kümmert sich um den Garten. Das heißt, die Stadt Leonberg bezahlt jetzt auch den Erhalt, weil saniert hat ihn ja das Land.
Ja, saniert hat ihn das Land, aber der Unterhalt, der wird von der Stadt Leonberg bestritten. Und es ist jetzt auch, ich habe mal so nachgefragt, von welchen Summen da so die Rede ist, also so 35.000 Euro für Gießen, Pflanzen, für die gärtnerische Betreuung müssen da schon aufgebracht werden.
Eine schöne Arbeit für einen schönen Garten. Frau Dillmann, vielen Dank. Es war sehr aufschlussreich mit Ihnen.
Ganz sehr gerne. Herzlichen Dank. Und Sie werden sich jetzt vor Anfragen nicht retten können. Ihre Führungstermine findet man im Internet, nehme ich an, und die Kontaktdaten auch.
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Homepage von...
Wenn dieser Podcast erschienen ist, werden die Menschen Sie bestürmen, Ihnen den Garten zu zeigen.
Das würde mich sehr freuen und vergessen Sie nicht, den Hofknicks zu üben.
Vielen Dank.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.